das ist der ICF Basel Podcast.
Hey, wir sind in dieser Predigtserie zum Nehemia und wir lesen heute viel Bibel zusammen. Wir tauchen richtig ein in die Geschichte, die der Nehemia geschrieben hat. Für alle, die in der letzten Woche das vielleicht nicht mitbekommen haben, was denn genau der Hintergrund ist, ich möchte euch das kurz erläutern, dass wir wie auf dem gleichen Stand sind, was denn der Nehemia oder die Geschichte von Nehemia wirklich auszeichnet. Und zwar hat das Volk Israel in Israel gelebt, aber sie haben über mehrere Jahrhunderte genau das Gegenteil gemacht von dem, was Gott sie dazu berufen hat. Anstatt dass sie ein Segen gewesen sind und noch in seiner Gegenwart gelebt haben, sind sie Fluch geworden, sogar für die Nachbevölkerung. Sie haben Ungerechtigkeit walten lassen, also die Leute, die Recht hatten, haben sie nicht recht zugesprochen, sie haben Arme ausbeutet, Ehen geschieden und gebrochen, also Untreue gelebt dort. Alles Mögliche, bis zu dem, dass sie ihre eigenen Kinder geopfert haben. Und irgendwann hat Gott gesagt, so, jetzt machen wir hier einen Schlusspunkt. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Die gehen zurück dorthin, wo eben der Abraham hergekommen ist, wo wir das gestartet haben. Und dann probieren wir nochmal, wie wir zurück in das Land kommen und nochmal fangen wir die Geschichte nochmal an, dass ihr hoffentlich zu einem Segen werdet für die ganze Welt, dass die ganze Welt mich erkennen kann in eurem Volk. Und so ist das Volk Israel nach Babylon ins Exil gebracht worden. Und das heisst, so ein heiliger Überrest, also ein Rest von Leuten, die sich wieder neu Gott zugewendet hat, ist nach 70 Jahren wieder nach Israel eingewandert, unter dem Nehemia und unter dem Esra. Das sind die beiden Leiter, wo wir gerade das Buch jetzt von ihnen bearbeiten sind in der Bibel. Und so sind sie zurückgekommen nach Jerusalem, nach Israel, und sie haben angefangen, ihre Stadt wieder aufzubauen. Wir haben ein Bild mitgebracht, wie das vielleicht aussieht, so ein Bild von der Jerusalemer Altstadt. Das ist ein bisschen neuer, das ist wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert. Aber ich kann euch vorstellen, die haben dann auch so angefangen anpacken und haben die Stadtmauern aufgebaut. Sie haben den Tempel wieder aufgebaut, wo sie können Gott begegnen. Und sie haben ihre Häuser wieder aufgebaut. Und alles ist gestanden, aber gleich ist noch nicht fertig mit Bauen. Und wir lesen jetzt ein Kapitel zusammen, wo es um eine andere Mauer geht, wo sie eine andere Mauer aufbauen zusammen. Die können mitlesen im Nehemia 8. Stellen wir das Kapitel auf. Entweder können wir hier mitlesen, das ist Schlachterübersetzung. Ich habe gedacht, die muten wir euch jetzt zu heute Morgen. Alte Kost, Nehemia 8, 1 bis 8. Da steht: Und als der siebte Monat nahte und die Kinder Israels in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann. Einheit. Haben wir auch hier auf dem Platz vor dem Wassertor. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses holen solle, das der Herr Israel geboten hatte. Und Esra, der Priester, brachte das Gesetz vor die Gemeinde, vor die Männer und Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören, am ersten Tag des siebten Monats. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor ist, vom hellen Morgen bis zum Mittag, vor den Männern und Frauen und allen, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einer hölzernen Kanzel, die man zu diesem Zweck errichtet hatte. Und neben ihm standen Matitia, die sehen verschiedene Namen als Inspiration, falls ihr noch Enkelkinder habt, die das hättet, oder Kinder noch bekommen, stand zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Standen und so weiter. Es sind nochmal eine Gruppe von anderen Leviten und Priester oder Schriftgelehrten, die dort sind. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen: Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Und Jeschua, Bani, Serebia, Jamin und so weiter, die Leviten erklärten dem Volk das Gesetz, während das Volk an seinem Platz blieb. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Was für ein Moment! Stellt euch die Atmosphäre vor. Die Leute sagen: Esra, hol uns die Bibel führen. Hol uns die damalige Bibel führen, die fünf Bücher Mose, das hat sicher schon dazugehört. Hol uns die Bibel führen und lese uns vor. Und der Esra, er holt die Bibel und er geht auf so eine Holzkanzel auf und er schlägt sie auf und alle stehen auf. Und kein Wort ist gesprochen. Die Leute haben gecheckt, hey, das, was wir jetzt hören, das ist Wort Gottes. Das ist das, was uns leiten muss. Das ist das, was uns zum Sagen machen für die Nationen. Eben das Gegenteil von dem, was gerade gesehen ist. In den letzten, die haben noch gewusst, die sind gerade aus dem Exil zurückgekommen. Sie sind weit weg von dem, wo Gott sie eigentlich wollte. Und sie haben gewusst, hey, jetzt redet Gott. Und es war eine Ehrfurchthaltung. Und dann haben sie angefangen, Gott loben, noch bevor überhaupt der Text gelesen worden ist. Und haben sich verneigt und ihren Kopf am Boden gedrückt. Weil sie gewusst haben, hey, wir brauchen Gott. Wir sehnen uns nach ihm. Und wir müssen sein Wort hören, dass er uns leitet. Und wir so wieder erfüllt sein von seiner Wahrheit. Das ist so ein mega krasser Moment. Das ist so ein erwecklicher Moment in der Bibel. Wir haben in der Stadt Basel auch schon Erweckungen gehabt. Ich war hier noch am Sternenputzen. Aber vielleicht haben das gewisse von euch erlebt. In den 1980er Jahren hat Dani Lipp schon erzählt, wie die Kirchen von der Stadt teilweise gefüllt waren. Diverse Kirchen waren gefüllt und die Leute sind dort angeströmt, um Gott zu begegnen, um ihn zu suchen, um sein Wort zu hören, um Wunder zu erleben. Und so einen ähnlichen Moment haben wir hier, das ganze Volk versammelt und sie warten darauf, dass die Bibel gelesen wird. Und das ist etwas von dem, was Erweckungen auszeichnet. Dass die Bibel aufgeschlagen wird und gelesen wird. Du kannst in der Geschichte schauen, wenn es Erweckungen gegeben hat, in der Kirchengeschichte, wo viele Leute zum Glauben gekommen sind und es war ein Aufbruch. Die haben mehrere Sachen gemeinsam, gewisse auch nicht, aber mehrere Sachen gemeinsam, wie zum Beispiel ein Hunger nach Gottes Gegenwart. Das ist etwas, ein Hunger und ein Glaube, dass er heute noch wirkt. Und etwas Zweites, was sicher so ein Indiz ist, ist, dass die Leute sagen, wir wollen hören, was er zu sagen hat und wir schlagen die Bibel auf und wir unterordnen uns dem, was er zu sagen hat. Es war so eine Haltung. Es hat in der Weltgeschichte auch andere Haltungen gegeben, wo die Leute mir gesagt haben, ja, wir nehmen schon die Bibel, aber wir sagen dann selber, was wir aus dem rausnehmen. Wir stehen über der Bibel und wir suchen dann aus. Es haben auch gewisse Leute so ein bisschen ausgeschnitten, was ihnen passt. Und dort, wo Erweckung passiert, ist eigentlich immer das, dass die Leute gesagt haben, wir glauben, dass die ganze Bibel von Gott inspiriert ist und auch uns etwas zu sagen hat. Gottes Wort steht über uns. Wenn wir etwas noch nicht verstehen, dann kann es uns sein Geist noch zeigen. Aber es ist nicht so, dass die Bibel falsch ist, sondern wir müssen wissen, was Gott uns mit dem will sagen. Es ist sein Wort. Das ist etwas, was Erweckungen auszeichnet, so auch hier im Nehemia. Mega eindrücklich. Und der Ralf hat die Folie schon mal gebracht, ihr habt das vielleicht gesehen, mit dem inneren und dem äußeren Aufbau der Mauer. Und ich sage, das ist das. Sie haben die äußere Mauer aufgebaut, die Stadtmauer, die Tempel, ihre Häuser, aber die innere Mauer ist noch nicht gestanden. Und das ist die Innenmauer, die sie jetzt am Aufbauen sind. Wo sie sagen, die Innenmauer ist sogar noch wichtiger, dass unser Herz wieder ausgerichtet ist auf Gott, auf seine Wahrheit. Das ist die innere Mauer und die ist noch wichtiger als die äußere. Und darum haben sie sich so dem gewidmet. Das ist im Nehemia-Buch, kann man das so ein bisschen, die ersten Kapitel gehen um den Aufbau von der äußeren Mauer. Und dann der Teil, den wir heute anschauen, der geht um den Aufbau von der inneren Mauer. Nadia und ich sind im Sommer vor etwa 2 oder 3 Jahren, sind wir Häuser anschauen. Ein paar von euch haben vielleicht mitbekommen, wir sind auf der Suche nach einer Liegenschaft für ein Wohnprojekt, wo wir jetzt gefunden haben und am Starten sind. Gestern hat der erste junge Mann seine Möbel gebracht, die einzieht bei uns. Das ist auch eine Geschichte, die Gott geschrieben hat und Leute aus der Kirche mitgemacht haben. Und wir sind damals schon, das erste Haus, das wir sind anschauen, war in Birsfelden. Wir haben gedacht, wir wollen in Birsfelden bleiben. Und dann sind Nadia und ich in einem Einfamilienhaus und eine Mutter hat uns empfangen und hat uns durch das Haus durchgeführt. Und wir haben gemerkt, es ist eine belastete Stimmung über ihr. Sie ist traurig. Und sie hat uns dann erzählt, wie sie und ihr Mann das Haus gekauft haben und bereit gemacht haben für ihre kleine Familie mit den beiden Kindern, die sie haben. Sie haben das alles eingerichtet nach ihren Wünschen. Du hast gesehen, mega viele individuelle Anpassungen, dass es für ihre Familie stimmt. Und dann ist die Ehe in die Brüche gegangen. Die innere Mauer, kann man sagen, ist zerbrochen. Und jetzt können sie als Haus verkaufen. Jetzt geht auch die äußere Mauer kaputt. Versteht ihr das Bild? Wenn wir nicht die innere Mauer hochhalten, wo wir uns nach Gott ausrichten, nach seiner Wahrheit, dann wird alles um uns herum auch nicht lang heben. Das kommt immer zuerst. Und das ist auch das, was schlussendlich Bestand gibt, dass unsere Herzen aufs Richtige ausgerichtet sind. Das garantiert auch, dass das Äußere stabil bleibt. Und das Volk hat sich dem gewidmet und dem Zeit gegeben. Und jetzt gibt es Leute, ich habe vorhin gesagt, ich glaube, die ganze Bibel ist von Gottes Geist inspiriert und da für uns. Und ich weiss auch in unserer Gesellschaft, dass es oft schwierig ist, einen Zugang hat zu der Bibel. Und dass auch gewisse Leute, gerade in der jungen Generation, ich bin Jugendpastor noch, haben wir mehr junge Leute, die sagen, ja, ich höre einfach gerne Worship, aber die Bibel lesen, das mache ich eigentlich nicht so. Ich habe nicht so einen Zugang zu der Bibel. Ich höre einfach ein bisschen Worship und dann ist gut. Und ich habe am Freitag oben schon gesagt, Leute, das kannst du über eine kleine Zeit vielleicht machen, aber ich glaube nicht, dass du langfristig mit Gott unterwegs bleibst. Wenn du dich nicht regelmäßig aus seinem Wort ernährst, selber, und hörst, was er zu sagen hat. Ich glaube, das ist zentral. Nebst dem, dass wir hier zusammenkommen sollen, als Gemeinschaft und Gott miteinander arbeiten, dass jeder von uns auch selber lernt, sich aus Gottes Wort zu ernähren und auszurichten und sein Herz, die innere Mauer wieder aufbauen. Weil in meinem Leben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meinem Leben gibt es immer wieder Angriffe auch gegen die innere Mauer. Und immer wieder muss ich da zurückkommen und hören, was sagt Gott? Ah ja, du kommst an die erste Stelle. Ich laufe nicht zuerst um Geld hinterher. Ah ja, du hast gesagt, Ehe soll in Ehre gehalten werden. Ich will treu probieren leben meiner Frau gegenüber. Und so weiter. Also ich habe genug Gelegenheit in meinem Alltag, wenn ich das anders könnte machen. Und ich brauche das definitiv mega fest, immer wieder zurückzukommen, um die innere Mauer da oben zu halten. Weil die geht je nachdem recht schnell durch ab. Wenn wir nicht wach sind und sagen, doch Herr, du kommst zuerst. Und Jesus, viele von unseren jungen Leuten sagen, doch Jesus ist ein Vorbild und darum habe ich gedacht, wir suchen ihn aus und seinen Umgang mit der Bibel. Das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, aber Jesus ist als jüdischer Bub aufgewachsen. Der hat sehr wahrscheinlich grosse Teile, wenn nicht das ganze Alte Testament, auswendig gelernt. Das machen jüdische Buben heute immer noch. Es gibt so Contests in Israel, wo sie sich so schauen, wer kann am besten auswendig und so. Jesus hat wahrscheinlich grosse Teile der Bibel auswendig gelernt. Er hat mit 12 mit den Schriftgelehrten schon diskutiert und hat gesagt, hey, wie heisst denn, was steht über den Vater im Himmel? Und die Ausgangslage war wieder die Schrift. Wenn wir schauen, wir haben am 20 Jahren haben wir gesagt, wie wir uns ausrichten, was für die nächsten Jahre wichtig ist. Und wir haben ein Zitat gebracht aus dem Lukas 4, wo Jesus den Dienst antritt. Das ist so wie das erste Mal, wo er in der Synagoge aufsteht und sagt, jetzt lege ich los. Was macht er? Er bringt nicht irgendeine neue Idee und sagt, jetzt kommt etwas ganz Neues. Er zitiert Jesaja. Er zitiert Altes Testament, das wieder im Neuen kommt und sagt, das erfüllt sich jetzt. Jesus fängt nicht etwas an, das keinen roten Faden hat. Er reiht sich ein in die Heilige Schrift, in das, was schon vorher gesagt worden ist, in das, was Gott schon vorher gesagt hat. Wenn Jesus dann in ein Gespräch verwickelt wird, egal ob ihm jemand probiert, eine Falle zu stellen oder ob er mit einer echten Frage kommt, was macht Jesus? Er sagt fast jedes Mal, ja, was heisst denn in der Schrift? Mega oft spielt er den Ball zurück und sagt, ja, was heisst denn? Weil die meisten Juden haben die Bibel kennt. Ja, was heisst denn? Du weißt ja selber auch, was heisst in der Schrift? Immer wieder geht er zurück zu dem, was er macht, ist Gottes Herz neu auslegen, aber anhand von der Schrift. Nicht mit neuen Sachen, grundsätzlich, sondern er nimmt das Alte Testament und tut neues Gottes Herz hervorholen hinter diesen Text, wo teilweise die Leute auch vielleicht falsch verstanden haben oder was für uns eine Herausforderung ist. Wo Jesus vom Satan versucht wird. Und er sagt, hey, verneig dich von mir und ich gebe dir die ganze Welt. Was sagt Jesus? Er sagt, nein, weil in der Schrift heisst, du sollst allein den Herr, deinen Gott, anbeten. Wieder, wenn er in Versuchung ist, kommt er und sagt, nein, weil die Schrift sagt. Und sogar das krasseste Beispiel für mich, wo Jesus am Kreuz hängt. Ich habe mal gelesen in einem Kommentar, dass es heisst, man weiss, weil die Römer haben so viele Leute gekreuzigt, wie ganze Dörfer, dass viele Menschen an dem Kreuz gehangen sind und nur noch geschumpfen und geflucht haben. Und das ist bitter gewesen, weil das ist einer der übelsten Tod, den du kannst erleiden. Und die sind teilweise, also sind langsam verreckt, muss man leider so sagen. Und viele von denen haben nur noch geflucht. Und was macht Jesus? Unter anderem zitiert er einen Psalm. Du merkst, wie tief das in seinem Herz war. Die Bibel, Gottes Wort, das hat gelebt in ihm. Das ist nicht einfach etwas, was er ab und zu gelesen und auf die Seite gelegt hat. Sondern er hat sich aus dem ernährt und seinen Dienst auf dem verstanden. Und die Art, wie er lebt. Und sogar am Kreuz hat er sich mit Wort aus der Bibel ausgedrückt, was tief in ihm vorgeht. So ist Jesus mit der Bibel unterwegs gewesen. Und darum bin ich überzeugt, hey, wenn wir beständig mit Gott unterwegs sind, dann kommen wir nicht um regelmäßig sein Wort aufzuschlagen, seinen Geist zu bitten, uns zu zeigen, was er will sagen. Und dann wird die innere Mauer in uns wieder aufgerichtet und wir werden ausgerichtet auf die Wahrheit von Gott. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, in Matthäus 24, 35, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das sieht man, wenn man die Weltgeschichte anschaut. Die grössten Weltreiche sind gekommen, vieles ist gesagt worden, vieles hat man ausprobiert und das Zeug ist gekommen und gegangen. Und auch mit dem, was wir heute uns umschlagen, alles, was nicht von Gott kommt, das wird wieder vergehen. Aber das, was er sagt, das bleibt. Und ich glaube, manchmal ist so ein Kampf bei uns auch mit dem, wir müssen Gottes Wort kennen, weil es ist immer auch ein Zeitgeist rum. Ich möchte das erklären, dort anhand des Zweiten Weltkriegs, das ist ein mega explizites und deutliches Beispiel, aber dort sind Christen eine lange Zeit lang mit dem Adolf Hitler mitgelaufen. Haben die deutschen Christen gegründet. Ich habe ein Bild noch mitgenommen, wo man das ein bisschen sieht. Ich hoffe, wir haben es noch parat machen. Hat nicht geklappt, Colin. Okay. Auf diesem Bild sehen wir versammelte Christen mit Symbol der Nazis und mit einem Kreuz in der Mitte. Und sie haben sogar ein eigenes Symbol entwickelt mit dem Kreuz von Jesus und in der Mitte von dem Hockenkreuz drinnen. Das war ihr Symbol. Und wenn wir heute zurückschauen, ist es für uns einfach zu sagen, ja, die waren ja mega blind, einfach mitgelaufen dort, was damals war. Aber ich glaube, uns geht es nicht anders. Wir sind nicht bessere Menschen als die Leute damals. Auch wir sind in der Gefahr, dass wir Sachen nicht entlarven, wenn wir nicht Gottes Wort wirklich kennen. Dass wir mit Zeitgeist, mit so Wellen einfach mitreiten. Manchmal können wir die auch noch mega gut verpackt. Ich glaube, aktuell sind es vielleicht nicht so riesige Bedrohungen, wie wir jetzt hier im Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Aber gleich, auch heute, gehen ja verschiedene Themen um, wo wir herausgefordert sind, die Themen anhand von Gottes Wahrheit zu beleuchten, weil sonst gehen wir einfach in dieser Richtung mit. Und oft ist es ja auch nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, ja, das ist alles schlecht, was jetzt kommt, sondern man muss sich irgendwie mit dem auseinandersetzen und den Weg von Gott suchen, der oft ein anderer Weg ist als der mega laute. Und ich glaube, wenn wir sind herausgefordert, dass Christen auch hier sein Wort sehr gut zu kennen, dass wir auch den Zeitgeist entlarven können und den Weg von Jesus finden können. In allen möglichen Sachen. Und wir Schweizer dürfen sogar noch abstimmen. Auch hier können wir, glaube ich, ist für mich auch manchmal so, ja, yeah, was ist jetzt dein Weg? Und ganz ehrlich, oft finde ich es mega schwierig, weil ich auch nicht weiss, wo das alles anführt. Aber auch dort sagen, hey, wir bestimmen mit dort, wo wir sind, als Christen und suchen den Weg von Jesus. Ich glaube, etwas, was auch was der Raffi angesprochen hat, oder? Ich kenne auch viele Leute und ich habe das Gefühl, das ist fast mehr aus der Generation von meinem Vater, wo jetzt mit Covid, mit der Pandemie, wo fast nicht zu Schlag kommen. Ich kenne Leute aus der Generation von meinen Eltern, die ständig so Videos rumschicken und mega sich von dem fast auffressen, die eigentlich auch mit Jesus unterwegs sind. Und ich weiß, ich habe auch nicht eine ganz klare Meinung. Ich weiß auch nicht in allem, was Sache ist in dem. Das ist nicht der Punkt, aber ich weiß, was mich zuerst ausrichten sollte, ist das. Und nicht irgendwelche solche Videos sollten mich auffressen. Und dort müssen wir lernen, einen gesunden Umgang an zu sagen, was ernährt mich zuerst, was richtet mich zuerst auf? Und wie viel Zeit widme ich den anderen Sachen? Ich kenne Leute, die bis in die Nacht wach bleiben und dann so Videos rumschicken und verbreiten und sagen, ja, dort solltest du auch noch anschauen und so. Und ich denke manchmal, ey, ich glaube, schau du zuerst mal deine Bibel wieder auf und schau, was Gott sagen hat. Ich habe das noch immer mega eindrücklich erlebt. Oder? Ich habe dann manchmal gedacht, jo, wenn ich jetzt einmal am Tag ein Kapitel Bibel lese, dann ist das schon super. Und dann bin ich mal 7 Monate im Zivildienst in Rallingen. Das habe ich auch schon euch erzählt. Der Colin, der Multimedia macht, der geht nächsten Sommer auch. Und ich gehe nächsten Sommer auch wieder mit Nadia und unserer Tochter gehen wir dort an. Da kann man auch Ferien machen, Auszeit nehmen, eine Schwiegezeit. Dort kann man Zivildienst machen. Halleluja, ein Lob auf den Zivildienst. Und ich bin dort mit dieser Christusträger-Kommunität. Das ist eine Bruderschaft, die der reformierten Kirche angeschlossen ist. Und dort habe ich gemerkt, was es heisst, sich mehrmals täglich auf Gott wieder neu auszurichten, die Mauer innen aufzubauen. Die fangen am 6 Uhr morgen an mit einem Morgengebet. Ganz ehrlich, ich habe das noch nie von innen gesehen, weil das ist freiwillig. Das ist mir. Aber das wäre die erste Möglichkeit, um dich mit der Bibel zu fühlen. Ich habe immer gesagt, wenn ich so früh aufstand, dann brauche ich selber einen Moment mit der Bibel. Aber es hat auch nicht ganz immer geklappt. Aber dort, sie leben das so. Für Brüder ist das verpflichtend. 6 Uhr morgens treffen sie sich, hören das Morgengebet. Und dort wird ein Psalm gesungen und eine Bibelstelle vorgelesen. Sie haben schon 2 Kapitel vor dem Morgen-Intus. Dann geht man am 7. zum Morgen. Dort wird Losung gelesen. Vor dem Morgen und nach dem Morgen werden noch die Bibelstellen unten bei der Losung, es sind die 2 Versli und unten jetzt noch Bibelstellen aus dem Alten, aus dem Neuen Testament meistens und das wird dann nach dem Morgen noch gelesen. Also du hast noch nichts geschafft und du hast schon etwa 4 Kapitel von der Bibel schon mal drinnen gehabt, oder? Am 9. dann ist man arbeiten, also man hat die Arbeit aufgeteilt, man ist arbeiten, beim 9. hat man sich wieder getroffen und dann ein Kapitel aus einem anderen Buch ist vorgelesen worden, einfach ein inspirierendes Buch, wo sie gerade dran sind und dann vor dem Mittagessen hat es wieder ein Mittagsgebet gegeben und man kommt und man versammelt sich und mir das so gut da, weil wenn du am Morgen am Arbeiten bist, deine Gedanken gehen schon in alle möglichen Richtungen. Und dann kommst du vor dem Mittagessen und man setzt dich in die Kapelle und man schweigt einen Moment, um zur Ruhe zu kommen und Gottes Wort Raum geben. Und dann heisst es, in der Mitte des Tages halten wir inne. Wir wollen unsere Herzen und Hände erheben zu Gott, der unseres Lebens Mitte ist. Und nach dem Gebet wird einfach immer eine Stelle aus der Bergpredigt vorgelesen. Jeden Monat hören Sie die ganze Bergpredigt einmal. Und dann gibt es noch das Obergebet und es gibt noch das Nachtessen. Also die sehen. Und dann habe ich gemerkt, hey, so ein Lebensrhythmus, das hilft meinem Herz mega fest, sich immer wieder auszurichten, auf Gott und ihm Raum zu geben. Die Brüder, viele davon, sind sehr fleissig und packen an und haben etwas mega Grossartiges gemacht aus dem, was ihnen anvertraut worden ist. Es ist nicht so, dass die einfach faul wären, aber sie wissen, sich nach Gott ausrichten kommt zuerst. Und dann gehen wir richtig arbeiten. Und da möchte ich mal auch das in die Runde werfen. Viele von euch sind voll berufstätig irgendwo dabei. Und ich frage mich, wo können wir in unserem Alltag und vielleicht auch dort, wo wir Verantwortung haben, mehr so Moment schaffen, wo wir die innere Mauer aufbauen, wo wir innehalten und uns besinnen, was machen wir eigentlich, wer sind wir, wohin gehen wir, was ist das, was uns am meisten ausmacht. Ich gebe dir das einfach mal mit, vielleicht redet der Heilige Geist noch weiter zu dir, wie du herausgefordert bist, das gestalten, wie du dort kannst irgendwann noch etwas reinbringen. Und das ist ja einer der grossen Gewinne der Reformation, dass jetzt jedem Bibel erschließlich ist. Der Luther hat für das gekämpft, hat die These an die Wand geschlagen. Und heute kann jeder von uns kann Gottes Wort lesen. Aber der Punkt ist, manchmal ist das ja so schwierig. Meine Güte, das sind uralte Texte. Die Reden, wir haben vorher die Namen gehört. Oder irgendwelche Namen an irgendwelchen Ort. Vielleicht bist du noch nie dort gewesen, weißt gar nicht, um was es geht. Wie können wir denn wirklich die Bibel lesen? Und für mich ist das auch eine mega Challenge gewesen, dort anzukommen, dass es so gewinnbringend wird. Ich kann das ein bisschen vergleichen wie mit meiner Geschichte mit Lernen schwimmen. Die mich kennen, die wissen, ich liebe es schwimmen. Ich bin am Freitag gerade noch ein letztes Mal im Joggeli schwimmen, bevor das jetzt zumacht, ist leider die Saison da außen vorbei. Das hat nicht so angefangen. Ihr müsst euch vorstellen, mit 5 haben meine Eltern gesagt, so Timon, du gehst jetzt in den Schwimmkurs. Und ich weiss das heute noch, ich weiss nicht mehr alles aus dieser Zeit, aber ich weiss noch den Moment und ich bin dann im Elternhaus die Stege aufgerannt über den Spannteppich, da haben sie zum Glück rausgenommen, und bin hinter so einem alten, grossen Vorhang und habe mich dort versteckt und habe gehofft, es findet mich niemand. Meine Eltern haben mich trotzdem gefunden, haben mich hinter dem Vorhang vorgeholt und haben gefragt, was los ist, und ich habe brüllt und geschrien und gesagt, ich werde lieber sterben und Krebs haben, als in Schwimmkurs gehen. Die zwei Sachen, Sterben und Krebs, das war für mich absolut das Schlimmste, was ich mir auch vorstellen als Fünfjähriger. Ich hatte Angst vor dem Wasser. Ich konnte mich in dem nicht bewegen. Ich habe nicht gewusst, was ich mit dem anfangen soll. Ich hätte das am liebsten auf der Seite gelassen. Es war für mich frustrierend, aber meine Eltern waren beharrlich und so bin ich in Schwimmkurs in Liestal. Habe ich gelernt schwimmen, vielleicht kennen gewisse von euch das Gitterli-Schwimmbad. Und dort oben, wo die Rutschbahn ist, im Kinderbereich, haben wir müssen aufs Stegeli sitzen. Und dann hat die alte Frau Käser, eine uralte Dame, uns Schwimmunterricht gegeben. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir mussten Brettli in die Hand nehmen und aufs Wasser schlagen, dass uns das Wasser ins Gesicht spritzt. Und sie hat uns ermutigt, die Augen offen zu behalten. Und ich habe gedacht, was für eine blöde Idee. Darum habe ich nicht in den Schwimmkurs wollen. Verstehen? Es war völlig frustrierend am Anfang. Vielleicht kennst du das auch vom Bibellesen. Manchmal denkst du, ja, irgendwie weiss ich nicht, wie ich mich mit dem bewegen soll, was mir das zu sagen hat. Und du schloss die Bibel auf und dann liest du so eine komische Stelle und denkst, ja, danke für das. Darum wollte ich es nicht lesen. Mit der Zeit bin ich aber immer weitergegangen in diesen Schwimmkurs. Und ich habe gemerkt, das Wasser ist nicht mein Feind. Ich kann mich darin bewegen. Und es tut mir gut. Und also, so nebenbei heimlich gesagt, gewonnen haben mich dann die Schwimmabzeichen, oder? Wo man, vielleicht kennt ihr die, ich habe ein Bild mitgenommen. Ich habe die heute noch daheim, so eine Beigeli habe ich gemacht von denen. Nadja, die schon mehrmals wegwerfen wollte, habe ich immer gesagt, nein, die müssen wir behalten. Ich habe plötzlich gemerkt, hey, das Wasser ist nicht mein Feind, es tut mir gut, es belebt mich. Heute ist Schwimmen mein Lieblingssport. Jedes Mal, wenn ich gehen kann, erfrischt das meinen Körper, es stärkt meinen Rücken. Und oft auch mein Geist erfrischt, wenn ich von einem gestressten Arbeitsalltag noch einfach die erste Runde kann schwimmen kann. Und die Bibel ist für mich ganz ähnlich. Ich habe eine ähnliche Geschichte mit der Bibel. Ich wollte nicht sterben, anstatt die Bibel lesen, aber ich habe gefunden, ich habe keinen Zugang. Ich verstand sein Wort nicht. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, hey doch, bleib einfach dran. Weil die Bibel ist das, was mich innerlich erfrischt und stärkt. Und es lohnt sich. Wie ein Schwimmen, wenn ich heute die Bibel lese und keinen Preis mehr aufgeben. Ich würde lieber Schwimmen aufgeben. Und das heisst etwas. Als die Bibel weggehen von Gott. Und ich hoffe, dass auch du, falls du noch keinen guten Zugang zu der Bibel hast, dass wir entdecken kannst, hey, das ist Gottes Wort. Er möchte dir mit dem etwas über sich zeigen, über dich, über die Weltgeschichte. Und in deinem Herz möchte er etwas bewegen und festigen. Kann ich kurz, Raffi, kannst du mir kurz helfen, das Ding hier aufzustellen? Der Mikey, der früher im ICF geleitet hat, der hat mir als eins von der ersten Feedback gesagt, Timon, deine Predigt ist gut, aber yes, but how? Wie machen wir das jetzt? Yes, but how? Wie setzen wir das um? Wir haben mal vom ICF aus eine Anleitung geschrieben, wie man gewinnbringend kann Bibel lesen. Und das schicke ich euch sehr gerne, wenn ihr das wollt. Das kann ich nachher auf mich zukommen oder wir können es auch noch immer online stellen. Ich habe einfach drei Sachen, möchte ich aus dem herausgreifen, wo ich denke, das ist mega relevant für dich. Drei Punkte, wie ich glaube, wir können besser, oder du kannst auch besser Zugang zu der Bibel bekommen. Das Erste, was ich dir möchte mitgeben, ist, reservier die Zeit und schalt so Störfaktoren aus. Mach das zu einem Moment, wo du sagst, Herr, jetzt bin ich da. Voll auf dich konzentriert. Mein Nattel ist auf Flugmodus oder auf der Seite, der Fernseher ist ab. Es gibt noch andere Störfaktoren. Ich habe jetzt manchmal so einen auf dem Arm. Ich probiere es dann mit ihnen. Da kann ich nicht einfach abschalten, aber gleich die Sachen, die wir können, irgendwie, wo wir merken, hey, das tut uns durcheinander bringen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, gerade für eine junge Generation, mal nicht online zu sein oder nicht bereit zu sein. Schalt einfach mal weg, du verpasst nichts und sag, Herr, da bin ich. Ganz da für dich. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ihr euch eine Bibel zudient, die ihr richtig gut versteht, die euch hilft. Eine gute Übersetzung, vielleicht sogar ein Kommentar. Das ist jetzt eine Studienbibel, wo da sind noch Karten drin und ergänzende Bibelstellen und erläuternde Kommentare und Einleitungen. Ich habe erst mit so einer Freude gefunden am Bibellesen, weil sich mir plötzlich die Welt erschlossen hat. Tu dich mal drum und geh eine gute Bibel kaufen. Ich komme auch mit dir mit, das ist es mir wert, ein paar Stunden zu investieren, wenn jemand wirklich seinen Zugang entdeckt zu Gottes Wort. Also such dir eine Bibel, die dir richtig Freude macht, wo du dich freust, die aufzuschlagen und weisst, da entdecke ich heute garantiert mehr von Gott. Und als Letztes, wenn du dann gelesen hast, dann nimm dir einen Moment, dass du antwortest. Dass du Gott dein Herz ausschüttest zu dem, was er gesagt hat. Weil die Bibel ist Gottes Wort. Und Gott, wenn er redet, dann möchte er etwas bewirken und verändern. Es ist nicht ein Roman, den wir lesen und auf die Seite legen. Es ist sein Wort, das in unser Herz will und dort etwas möchte bewegen. Jedes Mal. Und ich habe oft den Fehler gemacht, dass ich irgendwie die Bibel gelesen habe und denke, okay, und das auf die Seite da. Und ich habe gemerkt, nein, Gott möchte wie mich an den Punkt bringen, dass ich mir noch einen Moment nehme und sage, ja Herr, jetzt habe ich das gelesen. Danke für das. Ich möchte das wie noch irgendwie, ich möchte dir noch antworten. Ich möchte dir antworten auf das, was du gesagt hast. Das kannst du machen, indem du, ich habe ein Notizbuch, ich schreibe dann Bibelstellen raus, die mich besonders angesprochen haben. Ich schreibe manchmal Gedanken dazu oder Kommentare noch von dem oder von einem anderen Studienbuch. Manchmal schreibe ich einfach ein Gebet, formuliere es unten an oder sprich es in meinem Herz oder laut. Ich habe auch schon probiert, primitive Zeichnungen zu machen. Gell? Ich bin nicht so der Künstler, aber ich habe probiert, das schon zeichnerisch. Mal die Apostelgeschichte, wie hat das etwa ausgesehen, wo die alles zusammengelegt haben, habe ich mir mal probiert, zeichnerisch vor Augen zu führen, wie das etwa gesehen sein könnte. Es gibt Leute, die können Lieder schreiben oder Gedichte, keine Ahnung. Aber Gott möchte, dass sein Wort etwas bewegt in deinem Herz und dass du ihm antwortest. Dass du das wie nachklingen und ihm jetzt zeigst, was du mit dem möchtest machen, was er dir hier weitergegeben hat. Genau, ich hoffe, das hilft euch weiter. Wenn du noch mehr wissen willst, dann gebe ich euch gerne die komplette Anleitung, wo das ein Teil davon ist. Nachdem, dass sie von Gott gekommen sind, haben sie weiter sein Wort aufgeschlagen. Und dort gibt es noch etwas, was ich auf dem Herzen habe. Heute Morgen ein Vers, Nehemia 8,13. Dort heisst es, und am zweiten Tag versammelten sich die Familienhäupter, also am zweiten Tag haben sie sich wieder getroffen, versammelten sich die Familienhäupter des ganzen Volkes, die Priester und die Leviten zu Esra, dem Schriftgelehrten, damit er sie in den Worten des Gesetzes unterrichtete. Am zweiten Tag sind besonders die Leute, die in Verantwortung gewesen sind, die gekommen sind, um nochmal eine extra Lecture, nochmal einen extra Bibelunterricht zu bekommen. Und ich habe das vom Herz für heute Morgen, zum sagen, hey, look, gerade habt ihr irgendwo Einfluss und Verantwortung. Sei das in eurer Familie oder im Geschäft oder sonst wo, wo ihr seid. Und ich glaube, der Vers fordert uns aus, dass wir Leute werden, wo, dort, wo wir Verantwortung haben, dass wir auch dort probieren, prägen mit Gottes Geist. Und zum Beispiel beim Mittagessen oder wo auch immer noch die Bibel aufschlägt und vielleicht Losung lesen oder sonst, einfach, dass wir Verantwortung übernehmen und überlegen, wo können wir so Ort schaffen, wo die Leute die innere Mauer, ich selber, du selber, aber auch die Leute, die dir anvertraut sind, ihre innere Mauer können aufbauen und sich können ausrichten. Und das war wie so ein Moment gewesen, wo die Leiter sich getroffen haben, um mehr verstehen von Gott und um sich vorbereiten, um sein Wort dort, wo sie sind, können auch an die Leute bringen, die in ihrer Verantwortung stehen. Und ich will dich heute Morgen fragen, wo ist das vielleicht bei dir der Fall? Wo klopft der Heilige Geist jetzt bei dir an und sagt, hey, ja, schau, dort hast du noch eine Möglichkeit, um so einen Moment zu schaffen vom inneren Mauer aufbauen. Und ich möchte dir Autorität zusprechen, nimm dir das raus. Nimm dir das raus und gestalte du das. Manchmal ist es turbulent oder gerade beim Essen kommen Leute und man will essen und es geht los. Dort im Moment sagen, jetzt halten wir inne, wir hören noch einen Vers vom Tag oder was auch immer. Nimm dir das raus, fang an gestalten auf deine Art und Weise. Dass noch mehr Leute den Moment erleben können, wie das Volk Gottes hier beim Nehemia. Anschließend im Kapitel 10 lesen wir, wie sich das ganze Volk committed hat zu dem, was Gott gesagt hat. Sie haben gesagt, okay, wir wollen das tun, was du uns sagst. Und sie haben dann auch konkrete Sachen gesagt. Zum Beispiel haben sie gesagt, wir wollen unsere Kinder, unsere Söhne und Töchter nicht mehr Leute geben, die dich Gott nicht kennen. Also sprich, sie haben gesagt, unsere Ehen sollen stattfinden zwischen Menschen, die beide Jesus lieben, kann man heute übersetzt sagen. Sie suchen sich Ehepartner, die auch ein Herz haben für Gott. Das war der erste Punkt, wo sie sich committed haben. Und der zweite war, sie haben gesagt, wir halten den Sabbat als einen Ruhetag, wo wir einen Tag in der Woche Pause machen, um dir Gott begegnen, um zur Ruhe kommen, dein Wort hören und einander, miteinander Zeit haben als Menschen. So haben sie sich committed. Über das könnte man auch noch mal lang predigen, gell? Wie der Nehemia dann durchs Volk eingegangen ist. Das könnt ihr im Kapitel 13 noch selber nachlesen, wenn euch das interessiert. Und abschließen möchte ich mit der Stelle, ich habe gesagt, wir lesen viel Bibel, möchte ich mit der Stelle, wo der Nehemia noch mal speziell zum Volk redet. Im Nehemia 8, nachdem das Volk die Bibelstelle gehört hat, ist vieles in ihnen abgegangen. Es heisst dort, und Nehemia, das ist der Statthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es diese Worte des Gesetzes hörte. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk und sie sprachen, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Und das ganze Volk ging hin, um zu essen und zu trinken und Teile davon zu senden und ein großes Freudenfest zu machen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen verkündigt hatte. Das Volk war zuerst mal mega betroffen gewesen. Sie haben gemerkt, hey, wir sind so weit weg von dem, was Gott sich gedacht hat. Und sie haben wahrscheinlich einen Moment von der echten Reue, wo sie brüllt haben und das bekennt haben. Und dann kommt der Nehemia und sagt, hey Leute, jetzt ist genug mit Brüllen und Trauer. Weil wenn Menschen umkehren zu Gott, wenn Menschen ihr Herz von Neuem am Vater im Himmel öffnen, dann ist das ein Grund zur Freude. Dann ist das der Grund, dass wir unsere Süßgetränke und fette Essen vorholen und sagen, jetzt feiern wir das, wenn wir unsere Herzen Gott wieder zuwenden. Und ich hoffe, dass das eine Kultur wird in unserer Kirche und in deinem Leben, in deinem Familienleben oder dort, wo du bist, dass wir immer wieder so einen Moment haben, wo wir die Mauer aufbauen, die innere Mauer, uns ausrichten auf das, was Gott sagen hat. Und dass wir das feiern, weil wir wissen, das ist immer ein guter Moment. Es ist immer ein guter Moment, wenn wir die Bibel aufschlagen, unser Herz bereit machen und zu Gott kommen. Wenn wir seinen Geist einladen, uns zu bewegen. Dort liegt immer Kraft drin, egal was gesehen ist. Auch wenn gerade du eine schwierige Woche hast und Sachen schief gegangen sind, du enttäuscht bist über dich oder über andere Menschen, komm zurück zu seinem Wort, öffne das. Es ist ein Grund zur Feier. Richte dich neu aus auf das, was er zu sagen hat. Weil wie Jesus sagt, schau, das, was wirklich Bestand hat, ist das, was Gott sagt. Und das kann auch dir niemand nehmen. Und auf diese Verheißungen kannst du dein Leben bauen. Auf diese Verheißungen kannst du deine Beziehungen bauen. Alles. Und das ist ein unglaublicher Trost in einer Zeit, weil vieles shaky ist. Wir haben noch einiges an Stabilität hier, aber Gottes Wort bleibt egal, wenn vieles um uns nicht hebt. Und auch heute mit dieser Predigt, es geht nicht darum, dass wir denken, oh Mist, ich muss jetzt endlich besser die Bibel lesen, ich habe wieder Schuldgefühl und so weiter. Es ist eine Einladung von Gott, hey, kommt, öffnet die Bibel und freut euch. Ich denke manchmal, es ist so einfach, in anderen Glaubenssystemen musst du dich irgendwie mehrere Tage versenken, in der Hoffnung, du hörst etwas. Und wir können einfach sagen, Herr, wir sind da, wir wollen etwas hören, wir wissen, du redest durch die Bibel und dein Geist zeigt uns, was du willst sagen. Es ist so einfach, jeden Tag können wir das machen. Und dann mit dieser Haltung 9 Tage gehen, wir können am Zeitgeist begegnen und unserem Nächsten mit der Liebe und der Wahrheit von Gott, die er uns gibt. Heute ist noch das Gebetsteam auch bereit, um mit dir zu beten, wenn das ein Punkt ist, in dem du sagst, hey, doch, irgendwie habe ich noch nicht so den Zugang zu der Bibel bekommen und ich möchte, dass Gottes Geist mir neu begegnet. Dann mach das auch fest, oder wenn dir auch jetzt etwas aufgegangen ist, wo du sagst, ich möchte die innere Mauer wieder neu aufrichten und mich ausrichten auf Gott, dann nimm das wahr und mach das mit einer Person gerade fest, um was es genau geht. Lass uns doch zusammen beten zum Schluss von dieser Predigt und unser Herz nochmal so richtig Gott angeben mit dem, was er vielleicht jetzt zu dir geredet hat. Ja, lebendiger Gott, so kommen wir vor dich als deine Gemeinde. Und wir danken dir, dass du ein Gott bist, der redet. Dass du ein Gott bist, der uns leitet. Ein Gott bist, der gegenwärtig ist. Es heisst, wenn wir dich suchen, dann finden wir dich. Wenn wir wissen wollen, was du zu sagen hast, dann können wir das erfahren. Und Herr, ich bitte dich, dass du in unseren Kirchen und mit allen, die jetzt da sind oder die auch von daheim aus dabei sind, dass du in uns einen neuen Hunger wächst nach deinem Wort. Und vor allem möchte ich jeden, der jetzt da ist oder der zugeschaltet ist, segnen, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und dass wir einen Zugang haben, einen ganz eigenen Zugang zu seinem Wort nochmal neu entdecken dürfen, der euch Freude macht, wo ihr merkt, wie Gott durch sein Wort zu euch redet, dass ihr erleben dürft, wie er euch ein Leben ausrichtet und er die innere Mauer bei euch aufbaut, wie ihr jederzeit könnt zu ihm gehen, Sachen abladen und eine neue Orientierung bekommen und seine Gedanken bekommen für das, was er euch zu sagen hat und was ihm wichtig ist. Heiliger Geist, danke, dass du mit uns bist und dass du der bist, der es liebt, uns zu zeigen, was am Vater auf dem Herzen ist. Dass du der bist, der uns die Bibel auftun kann. So sollen wir eine Kirche und eine Generation sein, wo dort, wo wir Einfluss haben, das wollen wir prägen anhand von dem, was dir wichtig ist, Herr. Und wir wollen immer wieder innehalten und unsere innere Mauer aufbauen, weil wir wissen, wenn die innere Mauer nicht steht, dann wird auch das Aussen nicht lang heben. Zuerst kommt, dass wir und unser Herz ausgerichtet sind auf dich, lebendiger Gott. Und anhand von dem, wenn wir in den Tag gehen, wenn wir Entscheidungen fällen, wenn wir Menschen begegnen, bitte dich, Herr, um so heilige Momente, wie wir im Nehemiah gelesen haben, wo die Leute gesagt haben, ja, lasst uns hören, was Gott sagen hat. Lasst uns sein Wort aufschlagen. Und die Leute stehen auf und haben Ehrfurcht und sehnen sich nach dir und sehnen sich nach Wahrheit. Komm du mit dieser Sehnsucht in unsere Herzen, Herr. Danke, dass du da bist. Jederzeit. Amen.